Wir haben eben schon einen guten Rat gehört und hören jetzt direkt den nächsten. Jetzt kommt nämlich unser Predigttext. Ein guter Rat von Salomo an seinen Sohn, wo wir alle mitlernen dürfen. Wir hören auf Sprüche 4, die Verse 20 bis 27. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Lass deine Augen gerade ausblicken und deine Blicke gerade vor dich gehen. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes und alle deine Wege seien geordnet. Bieg nicht ab zur Rechten noch zur Linken, lass weichen deinen Fuß vom Bösen.
Wow, das war schwungvoll. Der Beginn diesen Morgen, also für alle, die noch nicht wach waren. Jetzt sind wir wach, toll. Und auch so gemeinsam Gott zu loben. Schön, dass die anderen Gemeinschaften auch aus Dahlbruch und Müßen hier sind. Und ich freue mich auch, ein bisschen Anteil zu nehmen an eurem Geburtstag, an eurem Jahresfest. Ich glaube, vor 10 Jahren oder 8 Jahren oder so war ich auch mal zum Jahresfest hier und dachte, das wäre Jubiläum, aber ist es ja auch in einer gewissen Weise. Ist das genau der Tag auch der Gründung? Nee, das verschiebt sich wahrscheinlich, ne? Von Jahr zu Jahr. Genau, wir haben ein Thema, das sehr praktisch ist. Ich hoffe, es wird auch sehr praktisch, sehr persönlich, sehr greifbar für alle von euch, die ihr heute hier seid oder auch uns zugeschaltet seid. Und ich knüpfe an dem, was ihr auch gerade in Hauskreisen unter anderem macht, an dem Gedanken oder an dem ganz zentralen Thema der Jüngerschaft, der Nachfolge, Nachfolge von Kopf bis Fuß. Warum unser Herz bestimmt, wie wir hören, sehen und reden. Und ihr werdet sehen, gleich wenn wir da tiefer reingehen, müsste man eigentlich ein bisschen genauer noch formulieren, auch was wir hören, sehen und reden. Auch das bestimmt, wird bestimmt in unserem Herzen. Dort nimmt alles seinen Ausgang. Aber ich möchte zunächst mal, bevor wir in unseren Text reingehen, aus den Sprüchen Salomos, Paralleltext aus Römer 12 bei dem Apostel Paulus hier in unseren Blick rücken. Im Grunde ist das, finde ich, was Salomo dann schreibt, eine Auslegung eigentlich dessen, was Paulus dann viel, viel später im Rückblick auf das Kreuz, an dem Jesus für uns gestorben ist, schreibt, über die Konsequenz, die das hat, wenn wir das wirklich glauben. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes oder durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber darzustellen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, indem ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also über 8 Kapitel hat ja Paulus das Evangelium im Römerbrief entfaltet, dargelegt, warum der Mensch verloren ist, was sein Zustand ist, warum er von Gott, dem Schöpfer des Lebens, der Quelle seines Lebens getrennt ist, in Rebellion gegen Gott lebt und hat die Verlorenheit, die Erlösungsbedürftigkeit sowohl der Juden wie auch der Griechen, sowohl der Juden wie auch der Heiden, der Nationen dort ausgelegt oder dargelegt. Und dann hat er aber auch dargelegt, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, sozusagen als Zweiter, als neuer Adam, und dass mit ihm eine neue Geschichte beginnen darf, eine Wiedergeburt möglich ist, eine Versöhnung mit Gott durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, und dass dort eine Gerechtigkeit zu finden ist, die aus dem Glauben kommt, die wir nur als Geschenk annehmen können, die nicht in unserem Tun, in unseren Werken begründet ist, sondern allein in seiner Gnade und in seiner Erlösung. Und jetzt kommt er, nachdem er dann über die Rolle Israels, über die Treue Gottes auch gegenüber seinem Volk Israel vor allem spricht, in den Kapiteln 9 bis 11, und die weitere Heilsgeschichte auch mit Israel entfaltet, kommt er dann zu seinem praktischen Teil, zu den Konsequenzen in Römer 12 bis 16. Und da beginnt dieser Abschnitt, dass er uns ermahnt, auch heute Morgen auf das Evangelium, auf die Botschaft vom Kreuz und vom Auferstandenen in unserem Leben zu antworten, indem wir unseren ganzen Leib ihm hingeben. Wir kennen den alttestamentlichen Gedanken schon des stellvertretenden Opfers. Und Jesus ist dieses vollkommene Opfer für uns geworden. Dem können wir nichts hinzufügen. Aber unser Leben hier auf Erden soll, bis der Herr Jesus wiederkommt, auch ein Opfer sein. Und das Schöne ist, es darf lebendig sein, wir müssen nicht sterben. Manche müssen das, ja, das kann auch im Extremfall dazugehören, Märtyrer für Jesus zu werden, wie viele unserer Glaubensgeschwister in der Geschichte und bis in unsere Zeit. Aber der allgemeine Aufruf an die, die Jesus nachfolgen, ist, dass sie ein lebendiges Opfer sind in dieser Welt. Und das ist dann das, was wir uns heute genau anschauen. Was heißt das, unseren ganzen Leib hinzugeben, zu opfern? Ganz praktisch natürlich, dass die Augen ihm gehören, dass unsere Ohren ihm gehören, dass vor allem und zuallererst unser Herz, die Kommandozentrale unseres Lebens, ihm gehört und dann eben auch unsere Schritte, unsere Füße, die Richtung unseres Lebens von ihm bestimmt wird. Und genau das ist das Thema in diesem Text, den wir jetzt schon einmal auch gehört haben. Und ich möchte mal schrittweise da durchgehen mit euch. Und wir fangen mal, so wie Salomo hier in diesem Abschnitt in Sprüche 4, mit den Ohren an. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meine Reden neige dein Ohr zu. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Bleiben wir erstmal im Zwischenmenschlichen kurz. Das ist schon mal ein Schlachtfeld in unserem Leben, vielleicht bei euch auch. Wie gut können wir zuhören? Das hat mal jemand zu Recht gesagt, der Herr hat uns zwei Ohren geschenkt und einen Mund. Aber in meinem Leben ist es auch schon mal andersrum. Also dann gefühlt vielleicht auch für meine Mitmenschen, wie ist es bei euch? Können wir gut zuhören, richtig hinhören, aufmerksam zuhören? Man kann ja physisch sozusagen was hören, akustisch etwas wahrnehmen, aber nicht mit den Ohren sozusagen des Herzens hören, nicht wirklich ernst nehmen, was man da hört und sich nicht wirklich ernsthaft Gedanken darüber machen, was einem das zu sagen hat oder wie man vielleicht jetzt in dieser Situation helfen kann bei dem, was der andere einem gerade gesagt hat. Das heißt, es kommt in unserem zwischenmenschlichen Leben schon sehr, sehr viel darauf an, wie wir hören. Die Qualität unserer zwischenmenschlichen Beziehung hängt ganz wesentlich davon ab, dass wir das begreifen. Und ist das so, dass wir doppelt so viel zuhören, wie wir reden? Für manche, die von Berufswegen reden müssen, ist das natürlich ein bisschen schwieriger, aber wir müssen ja in den privaten Bereich auch schauen, unsere Freundschaften, Ehen, Familien, wie ist das da? Wie leicht fällt uns das Reden, das eigene, und wie leicht fällt uns das richtige, aufmerksame Zuhören? Aber Salomo geht es noch mehr an der Stelle darum, dass wir auf Gott hören lernen. Auch das fällt uns vielleicht gerade in unserer Zeit manchmal schwer, richtig hinzuhören. Auch die Worte der Bibel, auch eine Predigt kann man so oder so hören. Es kann hier rein und da rausgehen, man nimmt es oberflächlich wahr und geht dann zur Tagesordnung über. Aber deshalb, und das sehr eindringlich in den Sprüchen bei verschiedensten Themen, oft ja so der typische rhetorische Stil auch von Salomo, dass er Dinge umkreist oder dass einzelne Sprüche denselben Punkt in ähnlichen Worten wiedergeben. Ja, wir sind da vielleicht manchmal sehr empfindlich, wenn sich Dinge wiederholen und dann sind wir schnell, sagen wir, jetzt ist aber gut, ist redundant. Aber bei Salomo ist es so, wenn es wirklich wichtig ist und wenn der Mensch immer wieder dazu neigt, doch nicht richtig hinzuhören, dann ist es offenbar ein sehr wirksames Mittel, denselben Gedanken in unterschiedlichen Worten mehrfach zu formulieren. Das tut er auf jeden Fall in den Sprüchen vielfach. Und hier sagt er, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Und damit sind die Worte Gottes letztlich die Weisheit, die Gott Salomo geschenkt hat, gemeint. Und vieles, was wir an Lebensweisheit in den Sprüchen finden, wird durch die Bergpredigt, wird durch den Jakobusbrief im Neuen Testament, aber auch durch viele andere Aufrufe bei dem Apostel Paulus und in anderen Briefen des Neuen Testaments bestätigt. Auf diese Worte achte, diesen Reden neige dein Ohr zu. Und ich habe mal hier mit diesem Bild der Megaphons ein paar Dinge aufgelistet, die wir auch so tagtäglich hören. Nicht immer so genau formuliert, so explizit, aber implizit liegen diese Ratschläge in der Luft, diese Worte, diese Lebensweisheiten, in Anführungszeichen, man könnte eher sagen Lebenstorheiten. Zum Beispiel diese Stimme, Hauptsache es macht Spaß. Wenn dir das keinen Spaß mehr macht, wenn du dazu keine Lust hast, dann ist das schon mal ein ganz gewaltiges Argument, das jetzt nicht weiterzumachen oder diesen Weg nicht weiterzugehen. Oder wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Ja, kann auch so eine Weisheit unserer Zeit sein. Ja, jeder achte schön auf das Seine und dann wird es schon gehen. Aber wir merken gerade in unserer Zeit, auch in unserer Gesellschaft, wenn jeder an sich denkt, ist nicht an alle gedacht und vor allem nicht in der richtigen Weise gedacht. Denn so sind wir als Menschen nicht geschaffen, dass wir uns primär nur um das eigene kümmern, sondern Gott hat uns auch in der Gemeinde dazu geschaffen, gerade dadurch unser Glück, unsere Freude zu finden, dass wir aneinander denken, füreinander da sind und dass sich hier mal Menschen um mich und an anderer Stelle ich um andere kümmere. Wie du mir, so ich dir, das Vergeltungsdenken, was sich durch die Menschheitsgeschichte zieht. Soll er oder soll sie sich doch entschuldigen? Ist doch nicht mein Bier. Bin ich meines Bruders Hüter? Zum Beispiel die Frage von Kain an Gott, als er konfrontiert wird mit seiner Sünde. Und das geschieht ihm, das geschieht ihr recht, typisch für ihn. Oder auch diese Haltung, keine Ziele, keine Enttäuschungen. Das sind ablenkende, das sind verführerische Stimmen unserer Zeit. Teilweise nicht neu, teilweise gab es das in den Jahrhunderten zuvor auch. Aber wir sind solchen Stimmen, solchen Lebenstorheiten heute viel massiver ausgesetzt durch das Internet. Wenn wir viel in sozialen Medien unterwegs sind, viel uns ernähren aus dem, was wir im Netz finden. Da gibt es auch eine Menge Gutes natürlich. Es ist keine allgemeine Technik- oder Internet-Schelte, aber dann nehmen wir solche Dinge auf und wir sollten uns immer wieder mal fragen, welchen Slogans, welchen Ratschlägen, welchen Ratgebern leihe ich eigentlich gerade meine Zeit und mein Ohr? Worauf höre ich? Was immer wir hören, so hat es Warren Wiersbe mal ausgedrückt, beeinflusst unser Denken, unsere Entscheidungen. Seien wir also vorsichtig, wem wir unser Ohr öffnen. Was immer wir hören, beeinflusst unser Denken, unser Herz, unsere Entscheidung. Ja, also wenn wir heute über das Herz vor allem nachdenken, geht es aber auch darum zu sehen, die Wirkung ist wechselseitig. Wir werden gleich sehen, vom Herzen geht alles aus. Wenn im Herzen bestimmte Grundentscheidungen getroffen worden sind, wenn wir Grundentscheidungen im Blick auf die Prioritäten unseres Lebens getroffen haben, dann wird das beeinflussen, wo wir hinhören und wo wir weghören. Und überhaupt, wie wir hören und was wir wahrnehmen, auch welche Zwischentöne wir wahrnehmen. Aber gleichzeitig gilt auch, was wir hören, wird sozusagen runtergeladen. Da gibt es einen Download und die Festplatte ist das Herz. Was ich sehe und höre, füllt mein Herz. Deshalb sagt Paulus, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Schaut, dass auf eurer Festplatte des Lebens gute Dinge gespeichert sind. Und dann bewahrt das, was sich als gut, als tragfähig in eurem Leben, in euren Beziehungen erwiesen habt, auch hütet das mehr als alles, was ihr sonst behütet. Und ich habe das mal hier so mit diesem Bild des Brotes, aber man könnte jetzt auch viele andere Bilder nennen, so umschrieben oder so umschreiben Menschen, die richtig gehört haben auf Gottes Wort, die Wirkung dieses Wortes. Licht auf meinem Weg. Andere sagen, es ist eine Quelle frischen Wassers, wenn ich Durst habe, wenn ich nach Sinn, nach Hoffnung dürste, nach Trost, nach Wegweisung, nach Frieden, nach Ruhe, dann ist dieses Wort Gottes mir eine Wasserquelle. Oder manche sagen auch der Psalmist, da sind viele Bilder aus dem Psalm 119, es ist fette Beute, wie einer, der richtig Beute gemacht hat. So fühle ich mich, wenn ich eine gute, stille Zeit gehabt habe oder eine gute Predigt gehört habe, einen guten Austausch in der Zweierschaft hatte über das Wort Gottes. Und es ist eben nicht nur Grundnahrungsmittel, es ist auch die Süßigkeit unseres Lebens. Es ist auch der süße Honig. Es hat auch richtig Geschmack. Es ist aber auch ein heilsamer Spiegel, der offenbart, wo wir stehen, wie es um uns bestellt ist, was auch an Not, was an Dunkelheit, was an Betrübnis, was auch an Ungehorsam vielleicht, an Begierde, an Unversöhnlichkeit in unserem Herzen ist. Und es ist ein reinigendes Feuer. Und deshalb in diesem ersten Punkt zum Hören, ihr habt so tolle Musik schon, vielleicht könnt ihr dieses Lied noch hinzufügen. Ich weiß, vielleicht kennt ihr es auch. Aber ich finde es wunderschön, gerade vor einer Predigt zu singen. Sprich, o Herr, denn wir stehen vor dir. Um zu hören nun auf dein heiliges Wort, pflanz in uns deine Wahrheit ein. Forme du uns, Herr, in dein Bild hinein, damit Christi Licht täglich durch uns scheint, wir ein Spiegel sind deiner Herrlichkeit. Sprich, o Herr, und erfülle in uns deinen Plan zu deiner Herrlichkeit. Vielleicht habt ihr ein anderes Lied, was ihr vor eurer stillen Zeit, bevor ihr die Bibel öffnet, singt, aber das kann eine Hilfe sein, auch vielleicht zumindest über eine gewisse Zeit mal so ein Lied als Gebet auch zu singen, auch im stillen Kämmerlein, um sich innerlich auch darauf einzustellen, jetzt nicht nur akustisch zu hören und physisch zu sehen, was da für ein Text und für Worte stehen, sondern wirklich mit dem Herzen auch diese Worte aufzunehmen und zu bewahren. Kommen wir zu einem zweiten Punkt, warum unser Herz bestimmt nicht nur, was und wie wir hören, sondern auch, was und wie wir sehen. Vers 21, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Und dann nehme ich noch Vers 25 dazu, lass deine Augen gerade ausblicken und deine Blicke gerade vor dich gehen. Und an der Stelle, wir fragen uns also weiterhin, wie kann das aussehen, was Paulus meint, unser Leib von Kopf bis Fuß, Jesus nachzufolgen, unseren Leib als ein lebendiges Opfer Gott darzubringen, ganz für ihn zu leben. Und da müssen wir jetzt auch sehr ehrlich schauen auf die Kehrseite. Ich habe es mal so unterschrieben, das Auge als Spiegel des Herzens und als Einfallstor für die Sünde. Also da muss Auge stehen. Das Auge als Spiegel des Herzens. Das manches Mal, ich weiß nicht, ob jemand die Geschichte von Carla Faye Tucker kennt, gibt aber auch einige andere bewegende Geschichten, auch von Menschen, die so eine ganz krasse Schwarz-Weiß-Tag-Nacht-Umkehr erlebt haben. Und die voller Verbitterung, voller Hass waren, wo bei Carla Faye Tucker auch dann zu einem Doppelmord sogar, glaube ich, gekommen ist. Und im Gefängnis hat sie zum Glauben an Jesus gefunden. Und es gibt eine Dokumentation über sie und das sieht man, das Auge als Spiegel des Herzens, vorher, nachher, gibt es dann so einen Vergleich, wenn man in die Augen dieser Frau schaut, wie sie ohne Gott, ohne Hoffnung gelebt hat, wie da die Augen aussahen. Und wie sie dann zum Glauben an Jesus gekommen ist und wie sie Vergebung erfahren hat. Todesstrafe ist dann auch ist nicht begnadigt worden damals von George W. Bush. Sie ist in den Tod gegangen, aber im Frieden mit Gott und wusste, dass ihr vergeben ist. Und das hat sich auch in ihren Augen ausgewirkt, niedergeschlagen. Das hat sie mit ihren Augen wiedergespiegelt. Aber es gilt auch, das Auge ist auch das Einfallstor für die Sünde. Wir schauen uns nur ganz kurz, ich will da nicht in die Einzelheiten gehen, blätter das nach und nach einfach kurz auf. Ihr könnt das selber mal ein bisschen studieren, auch zu Hause überlegen, was ihr noch für Beispiele findet. Ich bin nur dem Alten Testament geblieben. Und die meisten Beispiele hier, bis auf eins, kommen aus dem ersten Buch der Bibel, aus dem Buch Genesis. Begehrliche Blicke im Garten Eden, im sogenannten Sündenfall, ist es der Blick auf diese verbotene Frucht. Und sie steht ja auch dafür, weitergehend für all das, was Gott zu unserem Besten sagt: Nein, das ist tabu, ich habe dein Leben so geschaffen, ich habe das zwischenmenschliche Leben so geschaffen, Beziehungen so geschaffen, dass sie gelingen und aufblühen, wenn du bestimmte Aspekte, bestimmte Leitplanken, bestimmte Grenzen akzeptierst, aus Vertrauen auf mich, der ich das Leben geschaffen habe und der ich dich so liebe, wie kein anderer dich liebt. Und dann ist trotzdem diese Versuchung in unserem Leben da, so wie in den Anfängen der Menschheit, begehrliche Blicke genau auf das, was Gott verboten hat. Und dann haben wir zornige Blicke bei Kain auf seinen Bruder Abel, ein Kapitel später, Kapitel 4 in Genesis. Kain blickt zornig auf seinen Bruder Abel, weil Gott sein Opfer, das Opfer seines Bruders angenommen, aber seins zurückgewiesen hat. Wir haben sehnsüchtige Blicke von Lot auf Sodom. Er wählt zuerst, Abraham lässt ihnen den Vortritt und dann blickt er auf diese schöne Ebene und auf diese fruchtbare Gegend und dann schaut er nicht genauer hin, was sich in Sodom auch abspielt und welche Rolle Gott in Sodom spielt oder eben nicht spielt, wie gotteslästerlich auch dort die Zustände sind. Und wie schwer seine Seele dadurch langfristig belastet werden könnte. Wir haben eifersüchtige Blicke von Rahel auf ihre Schwester Lea. Wir haben hasserfüllte Blicke der Brüder Josefs voller Neid auf ihren Bruder Josef, der von seinem Vater bevorzugt wird. Und wir haben letztlich ehebrecherische Blicke von David auf Bathseba. Und gerade bei diesem letzten Punkt kann man das vielleicht am deutlichsten auch für unsere Zeit sehen. Denken wir auch an das Stichwort Pornografie, dass wir heute nicht irgendwo Zeitschriften an einem Kiosk kaufen müssen oder wie David zu einer bestimmten Zeit uns da auf der großen Dachterrasse ergehen und dann eine Frau erblicken, die nicht unsere Frau ist die wir begehren und wo dann der Weg zum Ehebruch beginnt, zur Untreue beginnt, zur Zerstörung einer Familie beginnt, eigentlich zur Zerstörung zweier Familien beginnt. Das beginnt im Kleinen und es beginnt mit den Augen. Heute brauchen wir nur ein paar Klicks, bis wir solche Bilder uns anschauen können und in solchen Bildern vielleicht verlieren und verfangen in diesem Netz, in diesem Gefängnis der Pornografiesucht. Ehebrecherische Blicke, das Auge als Einfallstor für die Sünde. So wie beim Hören. Worauf wir hören, prägt unser Herz. Es wird runtergeladen. Wenn ich mich der Pornografie hingebe, wenn ich immer wieder auf diese Seiten gehe, diese Filme mir reinziehe, dann prägt es mein Bild von Frauen, von Männern. Auch Frauen können, wenn auch nicht in diesem Prozentsatz wie Männer, dieser Sucht verfallen und das wirkt sich aus, das wird gespeichert im Herzen, das kann heil werden, Gott kann das reinigen, Gott kann da was wiederherstellen, grundlegend, aber wir brauchen dann Hilfe, wir brauchen dann Zweierschaft, wir brauchen vielleicht auch Seelsorge, um auch über diese Versuchungen für unser Auge zu sprechen und auch über das, was dadurch in unserem Herzen durcheinander geraten ist, auch im Blick auf unsere Vorstellung von erfüllter Sexualität. Und deshalb ist es so wichtig, im Herzen speichern und interpretieren wir auch, was wir sehen. Und damit wir das richtig interpretieren, richtig einordnen und auch entsprechend aussortieren können, was wir vielleicht gar nicht verhindern können, dass wir es über die Augen oder Ohren wahrnehmen, dafür ist jetzt der nächste Ratschlag so unheimlich wichtig, den Paulus gibt, den Salomo gibt, wenn er sagt: Behüte die Quelle mehr als alles andere. Nochmal Vers 23: Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. möchte hier Bezug nehmen auf dieses Buch von Timothy Keller, was im Leben wirklich trägt. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Ich will die Brücke deshalb schlagen, weil das Herz, wir haben da jetzt nicht die Zeit, in die Tiefe zu gehen, aber wenn ihr selbst vielleicht das große Bibellexikon, was ich euch sehr ans Herz legen kann, von Fritz Rienecker, ein Klassiker, zu Hause habt, schaut da mal rein und lest mal den Artikel zum Herzen. Das ist faszinierend, was das Herz alles ist, also im biblischen Sprachgebrauch. Mir geht es jetzt nicht um das physische Organ des Herzens, sondern der biblische Begriff des Herzens ist sehr reich. Es ist nicht und es ist in erster Linie nicht gleichzusetzen mit dem Gefühl. Aber es ist gleichzeitig auch der Sitz der Gefühle. Und beides wäre ungesund. Ein Christ, der nur denkt, ich mache Dinge nur von Herzen, wenn ich ein ganz tolles Gefühl dabei habe, gerät auf die schiefe Bahn. Aber ein Christ, der meint, Gefühle haben im Glauben gar nichts zu bedeuten und in meiner Anbetung und in meiner Bibellese und in meiner Gemeinschaft mit Christen um Gefühle geht es da gar nicht, der gerät auch auf die schiefe Bahn. Ja, das Herz ist in der Bibel auch der Sitz der Gefühle. Es ist aber vor allem die Kommando, die Entscheidungszentrale. Es ist sozusagen der Ort, an dem du die Weichen deines Lebens stellst, an dem du bestimmst, was dir wirklich wichtig ist. Und es ist der Ort, an dem regiert wird. Das ist die Regierungszentrale. Von dem, sagt Salomo, gehen alle Wege aus vom Herzen. Es ist die Quelle, von der alles weitere Leben entspringt. Und ihr könnt sozusagen eure beruflichen Aufgaben und wie ihr sie erfüllt und die Beziehung zu eurem Ehepartner, zu euren Kindern, zu euren Nachbarn, euer Einbringen oder Nicht-Einbringen in die Gemeinde vor Ort, all das sind Nebenflüsse, aber die entspringen dem Herzen, die entspringen dieser Kommandozentrale. Da entscheidet sich alles. Und insofern ist es wichtig zu wissen, was denn da regiert. Ich habe mal hier den Vers aus Jeremia eingefügt. Zweifach Böses, sagt dort der Prophet, hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen. Rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Also was hat das jetzt mit dem Kellerbuch und was hat das mit der Bedeutung des Herzens zu tun? Wir haben alle diese Ursehnsucht in uns und wir haben dieses Vakuum in uns, in unserem Leben, in unserem Herzen, das, so wie es der Kirchenvater Augustinus ausgedrückt hat, nur Ruhe findet und Erfüllung findet in Gott allein, in dir allein. Unruhig ist unser Herz, hat er gebetet, bis es Ruhe findet in dir. Und wenn Menschen jetzt nicht Ruhe und Frieden in Gott finden und in der Beziehung zu dem Schöpfer ihres Lebens, dann werden sie zwangsläufig versuchen, dieses Vakuum, diese Leere mit den Dingen, die dieser Gott, der Schöpfer allen Lebens, geschaffen hat, zu füllen. Und das sind gute Dinge, es sind wunderbare Dinge, über die wir uns freuen können, von denen, für die wir danken können von Herzen, aber sie sind nicht dazu gedacht, die Stelle Gottes einzunehmen. Und so hat Tim Keller hier formuliert, beziehungsweise ich bin an der Stelle nicht ganz sicher, ob es ein wörtliches Zitat ist, auf jeden Fall aus der Rezension von Ron Kupsch hier. Wir müssen nicht alle Bücher lesen und weite Reisen unternehmen, um Götzen zu finden. Die Heimat der Götzen ist unser Herz. Alles kann nämlich zum Götzen werden. Alles, was uns wichtiger ist als Gott, alles, von dem wir uns das versprechen, was allein er, Gott, geben kann, ist ein Götze. Es ist sehr hart, sehr scharf formuliert und da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man das nicht missbraucht oder unsensibel in der Seelsorge benutzt, diesen Gedankengang. Aber grundlegend glaube ich biblisch. Ja, das heißt, wo Gott nicht regiert, im Herzen nicht auf dem Thron sitzt, an der Nummer eins, sozusagen die Nummer eins unseres Lebens ist, da geraten alle anderen Prioritäten unseres Lebens durcheinander. Ich habe das mal mit Blick auf dieses buddhistische Heiligtum, ich glaube, das ist in Hongkong, so hier reingebracht, Götzen unserer Zeit. Ja, es ist ja bei diesen Religionen, Buddhismus, Hinduismus, oft mit so Tempeln verbunden, mit entsprechenden Statuen und Götzen, die man umkreist, ja, auch in der Zeit des alten Volkes Israels. Im Alten Testament finden wir das bei den verschiedenen Situationen, leider auch im Volk Israel selbst, wenn es um das goldene Kalb geht. Da, wo etwas die Stelle Gottes einnimmt, wird es gedanklich und gefühlsmäßig umkreist. Das ist Gottesdienst sozusagen. Alles dreht sich um diese Sache, um diesen Wert, ja, und regiert das Handeln, regiert das Denken und regiert auch das Fühlen. Und da könntet ihr jetzt selber mal überlegen, auch ich setze bewusst ein paar Akzente für eure Hauskreise, vielleicht auch für eure Bibelstunden in den nächsten Wochen, wenn ihr mit Nachfolge euch weiter befasst. Nehmt das mal mit, denkt darüber nach, wo sind bei mir vielleicht von diesen Dingen, die hier genannt werden, wo bin ich da besonders verführbar vielleicht, dass Dinge einen übermäßigen Wert für mich haben. Nochmal, alles, was hier steht, fast alles, nicht alles, aber fast alles ist Gottes Gabe, Gottes Schöpfung. Auch die Sexualität, das ist super wichtig, glaube ich, auch beim Thema Pornografie. Es geht darum, dass wir neu erkennen, wie Gott sich die Sache gedacht hat. Nicht, dass wir wegen solcher Gefahren wie der Pornografie die Sexualität grundsätzlich tabuisieren als Thema oder uns dafür gar schämen, wenn wir sie in dem Rahmen, den Gott für sie vorgesehen hat, und das ist die Ehe von Mann und Frau ausleben, hat sie ihren Platz und Wert und sie ist von Gott gewollt. Und sie ist uns zum Segen und zur Freude gegeben. Und das gilt auch in einem gewissen Maße für Geld, für materielle Güter. Das gilt auch für eine gewisse Form der Autorität. Sie ist notwendig und sie darf auch und kann unter der Herrschaft Gottes gesund ausgeübt werden. Familie darf uns Freude machen und ist ein wunderbares Geschenk. Aber wenn sie über Gott steht, wenn sie die ultimative Sinnstiftung in unserem Leben ist oder der ultimative Hoffnungsträger unseres Lebens ist, dann werden wir sie dadurch auch nicht bereichern und auf Dauer wahrscheinlich auch unsere Freude an ihr verlieren und am Ende vielleicht sogar zerstören. Es gilt also, diese Dinge als wunderbare Gabe und Geschenk und Schöpfung Gottes wiederzuerkennen, aber auch ihren Missbrauch und ihre verzerrte Formen ihrer Überschätzung sozusagen im eigenen Leben zu identifizieren. Und wenn wir jetzt überlegen, wie wir unser Herz behüten und bewahren, dann könnte man auch auf diesem Wege vielleicht ein zweiter Zugang, das uns greifbarer zu machen, überlegen, was ist so ein Gift, dass das Herz, was sind Dinge, die in unser Herz gelangen können und die sich wie ein Gift in unserem Herzen auswirken können. Ich habe mal einen Block von Dingen hier notiert, der sich mit Egoismus beschäftigt, Selbstsucht und Hochmut. Oder auch Selbstgerechtigkeit. Das sind alles jetzt keine Sünden, die unbedingt immer so leicht von außen zu erkennen sind. Die wirken auch sehr stark im Verborgenen, wie ja das Gift auch. Also da fallen wir nicht irgendwo in für andere sichtbare Abhängigkeiten oder wir mögen auch uns immer sehr gelernt haben, auch manches davon zu kaschieren, aber im Herzen regiert so ein selbstgerechter Geist vielleicht, Hochmut auch gegenüber anderen Christen, anders denkenden Christen vielleicht. Oder es regiert so der Egoismus. Wir tun auch manches Gute vielleicht, aber es geschieht letztlich doch aus einer Selbstsucht und vielleicht wie im Leben der Pharisäer zur Zeit Jesu, eben um von Menschen auch bei diesem Guten beobachtet, gesehen zu werden. Es gibt Undankbarkeit oder Unzufriedenheit, ein Geist des Murrens, der das Herz ergreifen kann. Es gibt, wie wir das bei den Blicken gesehen haben, Neid, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit bei Rahel gegenüber Lea, bei Kain gegenüber Abel, bei den Brüdern Josefs gegenüber ihrem jüngsten Bruder. Und wo das geschieht, da ist es gut und da ist es wichtig, wenn die Alarmglocken noch schrillen. Da ist es gut, wenn wir heilsam erschreckt werden, zum Beispiel, indem wir das im Spiegel des Wortes Gottes plötzlich erkennen. Nicht als allgemeines Problem, sondern als unser ganz persönliches, als unsere ganz persönliche Not, die wir unters Kreuz bringen dürfen. Wenn wir merken, da ist so eine Unzufriedenheit, da ist eine Bitterkeit da, dann dürfen wir das vor Gott ausschütten, dürfen das konkret beim Namen nennen und dann auch ganz konkret Gottes Vergebung, Gottes Erbarmen erleben. Ja, wenn Paulus da von der Hingabe unseres Leibes spricht, dann geht es auch nicht darum, dass er sagt, dass er davon ausgeht, dass es ein Moment sozusagen, ein Akt und dann geschieht das und dann ist das für alle Zeiten gesichert, sondern es geht darum, dieses Seid nicht gleichförmig der Welt, sondern lasst euch verwandeln, ist ein Prozess, den er beschreibt. Das ist ein Voranschreiten auf diesem Weg. Lasst euch im Leben immer weiter verwandeln, umgestalten in eurem Herzen, in der Zentrale eures Lebens, in dem, wie ihr denkt, wie ihr redet, wie ihr seht, wie ihr hört. Und das heißt auch, wenn wir in das Leben der Jünger Jesu schauen im Neuen Testament, das ist ein Prozess und ein Weg, der seine Höhen und Tiefen hat und auf dem wir auch fallen. Und das Wichtige ist, in einer Gemeinde werden wir über unterschiedliche Stöcke oder Steine fallen. Mal fällt dein Bruder über etwas, was du vielleicht so gar nicht als Problem und Versuchung erlebst. An einer anderen Stelle kann es sein, dass genau dieser Bruder oder diese Schwester dir an einer schwierigen Stelle weiterhilft, wo du plötzlich unerwartet große Probleme hast. Wir sind alle in diesem Prozess und da dürfen wir auch und werden wir auch fallen, aber es ist wichtig, dass wir dann unser Herz von Gott selbst erforschen lassen und auch dann von Gott reinigen lassen. Sein Blut, das Blut Jesu, reinigt uns, wie es der erste Johannesbrief sagt, von all dieser Ungerechtigkeit und von all dem, was das Herz vergiften kann. Ich komme zum vorletzten Schritt, warum unser Herz bestimmt, wie wir reden. Also wir merken, Salomo hat diesen Abschnitt und diese 8 Verse kann man als einen Abschnitt lesen, hat ihn gruppiert um dieses Zentrum herum. Also Vers 23 ist für mich der Mittelpunkt dieses Textes. Vom Herzen geht alles aus. Vorher ging es ums Reden, ums Sehen und jetzt geht es noch um das Hören und das Sehen und jetzt geht es im Anschluss noch um das Reden und um das Gehen, um die Richtung, die wir in unserem Leben einschlagen. Wenn wir auf das Reden schauen, auch da merken wir, dass dieser Text ganz intensiv in unsere Zeit hineinspricht. Auch hier nochmal der Lautsprecher, das Megafon oder auch die Erinnerung daran, dass vieles heute, was wir so auch gerade im Internet finden, nicht Fakten sind, sondern viel Fake News auch verbreitet werden und dass es immer schwerer wird, auch durch die KI. Bei allem Segen, der auch darin liegt, ist es immer schwerer, das zu unterscheiden. Was ist da eigentlich noch? Was sind Fakten? Was sind Fake News? Was ist künstlich? Was ist erfunden? Und umso wichtiger, wir können vieles von diesen Prozessen, die da weltweit, global gerade ablaufen, nicht steuern. Aber was wir steuern können, ist, was wir selber in die Welt setzen durch unser Reden. Das können wir steuern. Ja, und ich glaube, das wird extrem wichtig sein für die Zukunft, auch um nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Wenn wir im eigenen Leben merken, dass durch die Gnade Gottes eine Wirksamkeit möglich ist, wenn wir unter der Herrschaft Gottes leben, auch als Gemeinde hier in Gredenbach, und als diese Familie zusammenhalten, unter der Gnade Gottes, unter seiner Herrschaft, dann werden wir untereinander diese destruktiven Mechanismen, die da wirken, von Verleumdung, von Verzerrung, von Vereinseitigung, können wir dem was entgegensetzen. Und das wird, je dunkler es wird in der Welt, auch um uns herum, umso heller strahlen, wenn wir hier einen Unterschied machen. Und Gottes Wort gibt uns die Kraft, hier auch im Reden einen Unterschied zu machen. Lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen, entferne von dir. Und auch in Sprüche sagt Salomo an anderer Stelle, 6 Dinge sind dem Herrn verhasst, die verabscheut er ganz besonders. Augen voller Hochmut, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das heimtückische Pläne schmiedet, Füße, die eilig zum Bösen laufen, einen falschen Zeugen, der Lügen verbreitet und einen Menschen, der Brüder gegeneinander aufhetzt. Also ich würde sagen, zumindest 2 auf jeden Fall, eigentlich 3, oder 3 auf jeden Fall, eigentlich 4 dieser 6 Dinge haben ganz viel mit unserer Zunge zu tun. Eine falsche Zunge heißt es, ein falscher Zeugen, der Lügen verbreitet und ein Mensch, der Brüder gegeneinander aufhetzt. Das geschieht in der Regel mit unserer Zunge. Und auch hier sagt Salomo, sagt uns dieser Text, wenn du merkst, dass in deinem Leben schnell du dich vergreifst, in deinen Worten oder auch in deinem Tonfall, dann ist es eine reine Symptombehandlung, nur auf deine Zunge zu schauen, auf deinen Mund zu schauen. Sondern dann frag dich, auf welche Festplatte greift dieser Mund zurück? Was ist da gespeichert? Was ist da an Bitterkeit vielleicht, an Selbstgerechtigkeit im Herzen, was dann früher oder später, gerade unter Druck, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, gerade unter Druck kommt das über den Mund raus. Und unter Druck ist nämlich dann dieser Reflex oder diese Mechanismen, dass man dann vielleicht manches versteckt und kaschiert, dann nicht mehr so gewährleistet. Und deshalb ist es so entscheidend, dass wir vom Mund dann wieder zurückgehen zur Quelle. Ich finde das hier ganz schön mit diesem Bild ausgedrückt. Ein guter Mensch, sagt Jesus, und da merkt man, wie die Bibel eine Einheit ist, wie Jakobus, Jesus in der Bergpredigt oder eben auch Salomo in den Sprüchen, wie sie mit einer Zunge sprechen, wie sie eine Botschaft haben, eine Diagnose. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Ja, und wenn man das hier sich anschaut, da nochmal derselbe Vers. Und wenn wir da an den Jakobusbrief denken, dann haben wir 3-mal aus 3 Richtungen dieselbe Botschaft. Achte darauf, was du mit deinem Mund, mit deiner Zunge verbreitest, dass es nicht falsch, dass es nicht verdreht, dass es nicht einseitig ist. Überleg, ob deine Worte aufbauen, ermutigen, heilsam aufdecken oder zerstören und vergiften. Ja, ich glaube, wir müssen uns vor beidem schützen. Es ist nicht die Lösung, die manche dann wählen, gar nichts mehr zu sagen. Es gibt Konflikte, es gibt Nöte, es gibt auch manchmal unter uns Christen in unseren Gemeinden Missstände. Da muss man und soll man aus Liebe die Wahrheit sagen. Da müssen Dinge ans Licht, da müssen Menschen auch mal konfrontiert werden. Aber die Frage ist, wie wir es dann tun, in welchem Geist wir es tun und dass unser Herz und dann auch unsere Zunge wirklich von dem Herrn regiert ist, der sein Leben für uns gegeben hat und der uns dann auch helfen kann, da wo wir Not, wo wir Dunkelheit, wo wir vielleicht auch Sünde im Leben des anderen sehen, es so zu adressieren, dass der andere es möglichst auch annehmen kann und dass er Gottes Reden darin erkennen kann, vernehmen kann und darin nicht einen Ausdruck unserer Selbstgerechtigkeit nur sieht. David betet deshalb, weil dieser Zusammenhang von Herz und Mund so stark ist, betet er in Vers 3 in Psalm 51, sei mir Gnädig Gott, nach deiner Gnade zilge meine Vergehen, nach der Größe deiner Barmherzigkeit, wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde und erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Oder im Psalm 19 haben wir heute auch schon ansatzweise gehört in der Einleitung von Anne-Maren, lass dir wohlgefallen die Gedanken, die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens. Auch da haben wir diese Bitte. Es ist ein Lobpsalm über die Größe des Schöpfers und am Ende über die Offenbarung Gottes im Wort, im Gesetz. Und dann im dritten Schritt endet es mit dieser ganz persönlichen Bitte. Herr, lass dir gefallen die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens. Herr, und dann, welche Anrede? Herr, mein Fels und mein Erlöser. Finde ich wunderbar, dass schon im Alten Testament bei David ist dieser Gedanke da, wenn das wirklich sein soll, dass nicht nur die Worte meines Mundes, sondern auch die Gedanken meines Herzens Gott wohlgefällig sein sollen, dann kann ich diese Bitte nur richten an einen Retter, an einen Erlöser, wohlwissend, was da in meinem Herzen manchmal ist, von dem ich erlöst werden muss und von dem ich mich nicht selbst aus eigener Kraft befreien kann und was ich auch nicht im Blick auf die Vergangenheit gut machen kann, was da schon an Falschem im Herzen war und über den Mund auch in die Welt hinausgegangen ist. Ich schließe mit den letzten beiden Versen, wir machen das kurz. Ich habe sie ja auch im Haupttitel gar nicht mehr erwähnt, aber ich will da doch noch darauf hinweisen, dass unser Herz nicht nur darüber bestimmt, was und wie wir hören, sehen und reden, sondern dass unser Herz auch bestimmt, wohin wir gehen. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes und all deine Wege seien geordnet. Bieg nicht ab zur Rechten noch zur Linken, lass weichen deinen Fuß vom Bösen. Und ich würde sagen, auch darin liegt so eine aktuelle Botschaft, wie es nicht aktueller geht, auch in unserer gesellschaftlichen Situation. Ja, ich meine damit nicht irgendwelche Wahlempfehlungen jetzt, sondern ich meine damit, was ich beobachte in der politischen Kultur, auch in der gesellschaftlichen Debattenkultur unseres Landes, ständig bekämpfen wir Irrtum mit Irrtum. Einseitigkeit mit Einseitigkeit. Diese Megafonkultur, wer lauter schreit, hat recht. Und möglichst die eigene Bubble immer mit demselben Zeug füllen, rechts wie links, und ja nicht mehr den anderen auf der anderen Seite des politischen Spektrums als Menschen begegnen und mal hören, ob man vielleicht auch von dem noch was lernen kann. Ob der vielleicht in manchen Punkten sogar recht hat. Aber vielleicht in seinen Schlussfolgerungen oder in seinem Tonfall weit übers Ziel hinausschießt. Einseitigkeit mit Einseitigkeit und der Teufel lacht. Teufel, der Widersacher Gottes, der Gegenspieler Gottes, ist der Durcheinanderbringer, der Lügner von Anfang an. Und er hat größte Freude, hat der englische Literaturwissenschaftler C.S. Lewis mal gesagt in seinem Buch, Pardon, ich bin Christ, er hat größte Freude daran, dass wir ständig schauen, ja nicht als Christen rechts vom Weg abzugehen und nicht merken, wie wir schleichend links vom Weg abkommen und andersrum. Er möchte uns gern beschäftigt halten damit, dass wir uns nur damit beschäftigen, was die anderen falsch machen, statt dass wir gemeinsam auf Christus schauen und voneinander lernen, uns gegenseitig in Liebe die Wahrheit sagen und zurück zum Wort Gottes führen, zurück zum Evangelium führen oder im Gesellschaftlichen zurück zu dem, was wirklich vor Augen liegt, was an Nöten, an Problemen da ist, aber dann konstruktiv an Lösungen zu arbeiten. Das haben wir weitgehend verlernt in der Gesellschaft und meine Frage ist für uns, auch in unserer Gemeinde, für euch hier in Kredenbach, können wir als Christen in den Gemeinden eine Alternative leben? Leben wir diese Alternative? Ich glaube, sie wird dann auch gerade darin bestehen, dass wir den geraden Weg gehen. Das ist nicht immer der goldene Weg der Mitte, irgendwo so sich da rumlavieren und nirgendwo Stellung beziehen. Das wird je nach Thema unterschiedlich sein und nicht immer genau in der Mitte liegen. aber es wird ein Weg sein, der von Christus her bestimmt ist, vom Evangelium her bestimmt ist. Und dann ist es auch ein Weg, der unter dem Segen Gottes steht und der eine echte Leuchtkraft und Orientierungskraft auch bedeutet für die Menschen, mit denen wir zusammenleben. Ich schließe hier mit einem Bild, das unsere Kinder, Jugendlichen in der Gemeinde gemalt haben. Wir hatten jetzt im November vor einem Jahr, November 2024, hatten wir Bibeltage, die uns sehr herausgefordert haben. Und es ging unter anderem darum, den Weg des Evangeliums zu gehen, als Christ im eigenen persönlichen Leben, aber auch gerade als Gemeinschaft und Gemeinde. Und Harald Nikesch aus der Erlebt-Gemeinde in Landau, er hat uns damit hineingenommen und nochmal deutlich gezeigt, wir stehen immer, die Gemeinde Jesu stand in der Geschichte immer vor der Herausforderung, den Weg des Evangeliums zu gehen. Und das hieß immer auch nicht den Weg der Gesetzlichkeit, aber auch nicht den Weg der billigen Gnade, wie es Bonhoeffer mal formuliert hat, den Weg des Relativismus. Ja, lass mal fünfe gerade sein und Gott, denn die Gnade Gottes so als Schwamm benutzen, mit dem man alles so schön wegwischt einfach und dann muss man nicht mehr genau darüber sprechen und sich dem nicht stellen, sondern er hat deutlich gemacht, das Evangelium stellt uns in das Licht Gottes. Es zeigt uns in einer schonungslosen Diagnose, auch im Blick auf unser Herz, was dort auch an Gift ist und an Zerstörerischem von uns selbst ausgeht und was wir nicht einfach auf die Umstände nur schieben können unseres Lebens. Und gleichzeitig ist es unheimlich befreiend, weil es uns sagt, du bist so, wie du bist, in Jesus Christus angenommen. Genau dafür ist Christus gestorben und du darfst neu werden. Du darfst Vergebung erfahren und darfst aus diesem Geschenk der Gnade Gottes dein Leben jetzt führen und auf diese Barmherzigkeit Gottes in Christus Antwort geben. Und das ist dieser Mittelweg sozusagen, das ist dieses Boot, was sicher unterwegs ist, auch in stürmischer See. Aber unten und oben sind diese Irrwege der Gesetzlichkeit und der Gesetzlosigkeit oder der billigen Gnade. Und ich wünsche euch, dass ich wünsche mir, dass ich wünsche uns, dass als Familie uns im Plan, auch in der Gemeinde, dass wir diesen Weg gehen und dass wir diesen Weg leben, den Weg des Evangeliums und dass wir dazu noch enger zusammenrücken, auch in Zweierschaften, in Freundschaften und einander auch ehrliche Fragen stellen, auch im Blick auf die Dinge, die heute so kurz angerissen wurden. Vielleicht kann auch der Text euch da helfen, in euren bestehenden Freundschaften und Zweierschaften nochmal in diese oder jene Richtung das Gespräch zu vertiefen und dann gemeinsam auch ins Gebet zu gehen über das, was da im Gespräch auch ans Licht kommt. Ich möchte noch zum Abschluss mit uns beten, lasst uns dazu aufstehen. Vater im Himmel, wir sagen dir in dem Namen Jesu Christi, unseres Herrn und Retters, ganz herzlich Dank für dieses Jahresfest, für die Geschwister hier auch in Kredenbach, auch in Müßen, in Dahlbruch. Dank dir für all die, die du gerettet hast, die du in dein Licht gestellt hast, die sich im Spiegel deines Wortes wiedererkannt haben und ja, die erlebt haben, dass du wirklich frei machst, dass du alle Schuld, auch meine Schuld, auch unsere Schuld auf dich genommen hast und dass du dein Leben für uns gabst, damit wir, die wir jetzt leben, nicht mehr für uns selbst leben, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Herr, und wir beten, dass ja, dieser Text, dieser Morgen, diese Predigt, ja vor allem dein Wort selbst nachhalt, nachwirkt in unserem Leben, dass wir das weiter bewegen, auch in unseren Freundschaften untereinander, dass wir ehrlich voreinander auch Dinge benennen können, auch im Gebet, die notvoll sind, wo vielleicht Gift in unser Herz hineingelangt ist, wo Beziehungen belastet sind, wo wir vielleicht auch zu destruktivem Reden neigen oder zu einseitigen Wahrnehmungen, wo wir vielleicht auch falschen Quellen, falschen Inhalten zu lange auch unser Ohr geöffnet haben oder auf die falschen Dinge zur falschen Zeit am falschen Ort geschaut haben, Herr. Danke, dass du auch ein Gott der Wiederherstellung, der Reinigung bist. Und lass uns aus dem Evangelium wirklich leben, Herr, dass dein Evangelium unser Herz regiert und dann auch das, was wir täglich hören, reden und sehen. Und jetzt wollen wir gemeinsam, Herr, auch noch in diesem Bewusstsein beten, wie du, Herr Jesus, es uns gelehrt hast, wie du es deinen Jüngern aufgetragen hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.